Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen HKCM-Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Krieg ist für uns alle inzwischen etwas Alltägliches geworden. Wir haben uns gewöhnt an tägliche Updates aus Kursk, Mariupol, Kampfhandlungen aus Bakhmut. Wir hören täglich von Waffensystemen, die wir alle vor 3 Jahren noch gar nicht kannten, die aber jetzt für den Frieden der alternativlose Gamechanger sein sollen. Waffen für den Frieden. Schreckliche Bilder aus Gaza sind für uns Teil des Alltags. Ich spreche heute mit einem Mann, der sagt, all das wäre kein Zufall, sondern eine ganz klare Strategie, um die Bevölkerung vorzubereiten auf etwas, das wir alle sonst nie bereit wären zu akzeptieren. Los geht's. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Heute im Gespräch mit Herrn Peter Schindler. Herzlich willkommen, Herr Schindler.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Hopf.
Sehr gerne. Ich stelle Sie mal ganz kurz unseren Zuschauern vor und dann starten wir gleich mal in das doch sehr, sehr kontroverse Thema. Vielleicht an die Zuschauer, wenn ihr das unterstützen wollt, wenn ihr denkt, dass das eine wertvolle Information ist, die wir hier heute transportieren, liked das Video, teilt es auch gerne, so wird es an möglichst viele Leute rausgetragen. Herr Schindler, Sie sind Rechtsanwalt und Unternehmensberater mit Schwerpunkt Change und Projektmanagement. Außerdem hielten Sie schon zahlreiche leitende sowie Managementpositionen an der Universität zu Köln und bei verschiedenen nationalen sowie internationalen Konzernen. Zuletzt veröffentlichen Sie die zahlreiche Artikel zu diversen Themen sowie regelmäßige Denkimpulse auf Ihrem YouTube-Kanal. Ihren YouTube-Kanal haben wir unten auch gleich direkt verlinkt für die Leute, welche sich dafür interessieren. Darüber hinaus haben Sie als Anwalt auch schon Klage gegen den deutschen Verfassungsschutz geführt. Ich habe auch die Ehre, von diesem als Beobachtungsfall eingetragen zu sein. Meine erste Frage an Sie, Herr Schindler. In einem Thesenpapier, welches Sie im März diesen Jahres veröffentlicht haben, bezifferten Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland bzw. Europa sich bis Juni einem offenen Krieg mit Russland befinden würde, also jetzt der vergangene Juni. Mit deutlich über 50% Wahrscheinlichkeit haben Sie da geschrieben. Nun, der Juni ist vergangen. Wir stehen jetzt an sich direkt im November. Wie sehen Sie die Situation aktuell und wie würden Sie das bewerten?
Ja, vielen Dank, Herr Hopf. Meine ursprüngliche These und auch der Zeitraum, den ich da angenommen habe, resultierte daraus, dass Ende Februar gleich mehrere Dinge passiert sind, die mich doch einigermaßen, ich kann ruhig mal sagen, nervös gemacht haben. Das eine war, dass Herr Macron ins Spiel gebracht hat, NATO-Botentruppen in die Ukraine zu entsenden. Dann hat die New York Times einen Bericht veröffentlicht. Plötzlich ist man hingegangen und sagte, die CIA hat seit 10 Jahren Labore an der Ostgrenze der Ukraine, also Westgrenze zu Russland, was man bis dato ja immer ein Stück weit negiert hatte und gesagt, der Putin, wenn der das sagt, der lügt. Und dann kam also dieses Leak, dieses Taurus-Leak von dem General Gerhardt, von dem Luftwaffengeneral, wo man sagen muss, also so ein Anfängerfehler in so einer Kommunikation, der ist schon erstaunlich, vor allen Dingen, wenn dann kein Disziplinarverfahren danach gegen Herrn Gerhardt und die Verantwortlichen dort eingeleitet wird. Und all das, diese Bündelung zusammen, inklusive der permanenten Abstimmungen im Bundestag, eingebracht von der CDU, von Herrn Kiesewetter, Röttgen, Merz etc., doch Taurus-Raketen in die Ukraine zu liefern und dann auch noch das Hinterland von Russland anzugreifen, das hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, die Zwangsläufigkeit, wie man auf diesen Krieg zuläuft, die ist ja eh schon gegeben, schon länger. Und es resultierte dann dort, wo ich gesagt habe, okay, der Bundeskanzler geht ja immer hin und fällt zum richtigen Zeitpunkt um. Meines Erachtens ist das wirklich eine Oscar-reife Vorstellung, die der Herr Scholz da macht und von sich gibt. Das heißt also, zuerst haben wir Helme geliefert, dann haben wir Gepard-Panzer geliefert Und er war immer gegen weitere Lieferungen und gegen eine weitere Eskalation. Dann ist immer zum richtigen Zeitpunkt umgefallen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt plötzlich fällt er um in den nächsten 3 Monaten und es gibt wieder eine Abstimmung und die Strack-Zimmermanns, Röttgens und Giesewetters dieser Welt setzen sich mal durch und jetzt trifft eine Taurus-Rakete die Kertschbrücke, auf die Brücke zur Krim oder fliegt nach Moskau. Und dann habe ich mich gefragt, mein Gott, jetzt mal von Putin abgesehen, ich hatte letztens einen russischen Gesprächspartner, der sagte, der Putin ist ja nicht alleine, der hält ja da auch die ganzen Kreml-Türme, das sind die Oligarchen, in Schach. Der Druck auf ihn wird einfach kommen, zu sagen, jetzt musst du zurückschlagen. Das geht so nicht weiter. Und dann sind wir halt in diesem offenen Krieg.
Okay.
Die Voraussetzung war also die, dass also in der Tat so ein Beschluss fallen würde. Und der ist dann halt nicht gefallen. Und deswegen sind diese 3 Monate, die ich da angenommen habe, Herr Vučić hat das im Juni übrigens dasselbe gesagt, im Prinzip wie ich, hat auch gesagt, es wird nicht mehr 3 Monate dauern. Also auch Herr Vučić, der dann im Juni das gesagt hat, hat sich insoweit im Zeitrahmen geirrt. Tun wir immer noch. Der Zeitrahmen ist Gott sei Dank, ich würde mich am liebsten überhaupt irren. Ich möchte nicht Recht haben hier. Ich möchte Unrecht haben. Ich möchte meinen Frieden haben. Aber Herr Hopf, das ist der Grund, warum ich jetzt heute sage, ja, ich halte es immer noch für deutlich über 50%, dass vor der nächsten Bundestagswahl im September 2025, vor der nächsten anberaumten Bundestagswahl stattfindet. Aber die 3 Monate sind um und ich hoffe, ich habe das so weit begründet, dass das also jeder nachvollziehen kann.
Absolut, klar. Ich denke definitiv, das ist... Und das ist ganz klar etwas, wenn wir da mal auch ein Lob an die Politik aussprechen wollen, ein Herr Scholz, da bin ich einmal absolut mit ihm übereinstimmend, dass er erstens mal nicht umgefallen ist jetzt die letzten Male, sondern beharrlich endlich mal dabei bleibt, den nächsten Eskalationsschritt nicht mehr mitgehen zu wollen. Jedoch gibt es da ja auch andere Spieler, denn auch ein Herr Scholz ist ja ein Mensch, der eine Zeituhr hat, die recht kurz vor dem Ablaufen ist. Und wir alle wissen, die wird sich in Zukunft dann nicht weiter zeitlich ausdehnen, sondern seine Zeit ist abgelaufen. Jetzt haben wir hier aber auch noch andere Player, die in Zukunft, sage ich jetzt mal, die Macht übernehmen wollen. Ich spreche von einem CDU-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz. Wir wollen da gerade mal einen kleinen Ausschnitt einspielen vom 16. Oktober. Der von nahezu allen deutschen Medien, mit Ausnahme der Berliner Zeitung, die Berliner Zeitung ist übrigens die Zeitung, die aktuell wieder ganz massiv in Kritik steht, weil sie eben sich fernab des Mainstreams aktuell gerade bewegt, völlig ignoriert wurde. Die Berliner Zeitung waren die einzigen, die das aufgegriffen haben. Wir blenden es gerade mal ein.
Das geht so nicht weiter. Und wenn Putin das nicht akzeptiert, dann muss der nächste Schritt erfolgen und ihm gesagt werden. Wenn er nicht innerhalb von 24 Stunden aufhört, die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu bombardieren, dann müssen aus der Bundesrepublik Deutschland auch Taurus-Marschflugkörper geliefert werden, um die Nachschubwege zu zerstören, die dieses Regime nutzt, um die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu beschädigen und zu bombardieren.
Ja, zusammengefasst hat Herr Friedrich Merz hier gesagt, die Reichweitenbegrenzung für Mittelstreckenraketen muss aufgehoben werden und sich an Herrn Scholz gewandt und diesen nochmals aufgefordert, doch endlich mehr mit Nachdruck quasi, wenn man so möchte, das Kriegsbeil auszugraben. Das ist jetzt der falsche Begriff, denn ausgegraben ist es ja längst, aber hier mit Nachdruck noch stärker vorzugehen. Was denken Sie denn darüber?
Naja, Herr Hopf, Herr Merz ist nicht der Einzige. Die NATO will das. Herr Rutte, der neue Generalsekretär niederländischer Herkunft und Staatsangehörigkeit, die EU-Kommission, Frau von der Leyen sowieso, aber auch das von der EVP dominierte EU-Parlament wollen die Reichweitenbegrenzung aufheben. Das heißt, man ist hingegangen und hat sogar die Mitgliedstaaten aufgefordert, endlich also hier freie Schussbahn zu geben. Also, und insoweit, ich teile Ihre Auffassung in Sachen Scholz nicht ganz. Ansonsten sind wir einigermaßen deckungsgleich, was unsere Einschätzung angeht. Ich glaube, Herr Scholz macht hier ein Spiel. Ja, also Herr Scholz ist der Einzige, der im Prinzip hier der Mahner ist. Und das ist eine wichtige Rolle, die er da einnimmt. Denn stellen Sie sich vor, der wäre jetzt auch weg. Diese Stimme wäre auch weg. Dann hätte man also praktisch ja niemanden mehr, wo man sich dran reiben könnte. Dann wären also Strack-Zimmermann, Röttgen, Merz, Kiesewetter und wie sie alle heißen, rot aus der eigenen Partei, der genauso in das Horn bläst, genauso wie die Grünen, wären alle auf einer Seite. Und das würde ja bedeuten, dass es dann eigentlich noch schneller gehen müsste. Scholz macht meines Erachtens, hat er hier die Rolle einer wichtigen Bremse, um zu sagen, schaut her, liebe Bevölkerung, wir wägen ab. Es ist nicht so, dass wir hier sofort in den Krieg rein wollen. Das sind ja alles Testballons, die hier vonstatten gehen. Und in diesem Testballon brauchen Sie natürlich eine mahnende Stimme. Ich habe noch nicht in der ganzen Zeit der Bundesrepublik erlebt, dass ein Bundeskanzler eine interne wie externe Opposition zulässt, Herr Hopf. Ja, also die interne Opposition ist der Herr Roth aus der SPD. Das ist die Strack-Zimmermann aus der FDP, mit der er regiert. Das sind die Grünen, Hofreiter, Baerbock, Habeck, die allesamt also praktisch ihn vor sich hertreiben. Ein Helmut Schmidt hat in einer vergleichbaren Situation die FDP-Minister entlassen und danach war seine Regierungszeit zu Ende. Und ich denke mir, hier ist diese Geschichte, dass Scholz bremst, richtig und wichtig für den weiteren Verlauf der Geschichte. Entschuldigung, aber auf der anderen Seite wird sie kommen. Denn Scholz ist immer umgekippt. Und egal wie die Wahl jetzt ausgeht, am 5. November in den USA, ist deutlich geworden, dass die USA sich aus diesem Ukraine-Spektakel herausziehen wollen und werden, weil sie ihre Kräfte bündeln müssen für den Hauptgegner China. Und dann wird also die NATO und die ganzen Europäer, die heute also immer noch weiter eskalieren, ich habe sie, die Eskalatoren habe ich jetzt eben namentlich benannt, die werden also weitermachen. Es gibt keinen einzigen, und das beunruhigt mich im Prinzip, der das also stoppt. Das sieht man mal von Orban ab und von anderen, von dem Herrn Vico ab, die in der Europäischen Union sagen, nein, wir wollen keinen Krieg mit Russland haben. Die anderen eskalieren weiter. Und am Ende des Tages wird es offensichtlich, und will man diesen Krieg, und man will auch diese offene Auseinandersetzung, geopolitisch macht das auch meines Erachtens Sinn. Dann haben die Amerikaner nämlich ein Stück weit freie Hand, sich um China zu kümmern, meinetwegen mit Kanada, Australien und Japan an der Seite. Ich meine, gezündelt da unten wird ja auch ohne Ende durch die Philippinen, durch die Amerikaner selbst. Und man hat dann praktisch den Rücken frei. Zu glauben, dass zum Beispiel zu glauben, dass Herr Trump hier den Krieg beenden würde, das halte ich mit Putin für Irrsinn, das halte ich auch für falsch, weil dahinter die Oligarchen in USA eine andere Agenda haben. Ein Wort noch zu den Oligarchen in Amerika. Die Princeton University hat 2014 durch eine Studie von Gielens und Page festgestellt, dass die Amerikaner gar keine Demokratie sind oder mehr sind, sondern eine Oligarchie. Und deswegen wundert mich es auch, dass also hier unsere Demokratie, unsere westliche Demokratie in der Ukraine verteidigt wird. Also auch daran mögen Sie sehen, dass es also alles im Prinzip bühnenreif fürs Publikum ist.
Klar. Ich meine, man muss ja nur bedenken, der aktuell amtierende Präsident der Vereinigten Staaten, von dem man nichts mehr hört oder sieht, kann sich, wenn er beim Mittagessen ist, nicht mehr an seinen eigenen Namen erinnern und er weiß gerade auch nicht, wo er sich aufhält. Wir wissen alle, es ist nicht mehr zu leugnen. Der Mann hat eine dermaßene Demenz und gleichzeitig ist das offiziell der amtierende Präsident. Wir wissen, er kann es nicht mehr. Also müssen es ja andere Leute sein im Hintergrund, die damit nicht demokratisch gewählt sind, die Entscheidungen treffen. Also das ist auch an sich, müsste das eigentlich jedem Kind so langsam auffallen. Sie haben vor kurzem in einem Ihrer Denkimpulse auf YouTube darüber darüber gesprochen. Das ist also eine Veröffentlichung von Ihnen gewesen. Warum Sie der Ansicht sind, dass die deutschen Bürger bereits seit dem Jahr 2022 gezielt auf einen offenen Krieg gegen Russland vorbereitet werden. Wie können Sie das mal einfach erläutern? Wie kommen Sie darauf? An was machen Sie das fest, dass solche Kriegsvorbereitungen laufen?
Herr Hopf, ich mache das fest, gehe ich mal ganz weit zurück. Von den Dingen, die ich im Deutschleistungskurs gelernt habe, in Knechtsteden auf dem Gymnasium hier in der Nähe von Köln. Ich bin gefragt worden im August 2022 am Rande eines Rolling Stones Konzertes von einem Kollegen und guten Freund, was geht hier eigentlich ab? Der Krieg ist gerade begonnen. Und da habe ich ihm gesagt, du, ich habe das Gefühl, wir werden alle auf diesen Krieg vorbereitet. Und dann stutzt er kurz, denkt drüber nach und sagt, meinst du das wirklich? Ich sage, ja, du musst einfach mal diese Kriegsrhetorik dir anschauen. Und wenn Sie diese Kriegsrhetorik vergleichen, das heißt also, was es im Vorfeld gegeben hat, da habe ich schon mal geschrieben, man will den Putin à la Brzezinski, als sie ihm die Falle in Afghanistan gestellt haben, man will ihn im Prinzip eine weitere Falle stellen und in die Ukraine hineintragen. Und diese Rhetorik hat sich dann so verändert, erwartungsgemäß so verändert, dass die Leute immer mehr mit immer härteren Themen konfrontiert worden sind. Ja? Und diese härteren Themen waren zuerst Helme, die Frau Lamprecht geschickt hat zum Gelächter. Sagt, wir, aha, die Ukrainer müssen sich verteidigen und wir schicken Helme. Und dann sind nach und nach immer mehr Themen hochgekommen, ohne dass die Bevölkerung sich gewehrt hat. Und ich möchte gerne mal hier Jean-Claude Juncker, den ehemaligen Präsidenten der Europäischen Kommission, zitieren. Und das finden Sie auf Wikipedia. Und Wikipedia ist ja keine Schwurbler-Webseite, sondern das Originalzitat ist dort also heute noch abgedruckt. Und er hat gesagt, wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.
Das ist wie der Frosch, Herr Schindler, der in lauwarmes Wasser reingesetzt wird und dort drin rumschwimmt und die Temperatur wird immer höher und höher gedreht. Und weil dies aber nicht schockartig geschieht und er dadurch zum Rausspringen verleitet wird, verkocht er dann irgendwann mit. Das ist ja im Endeffekt genau das, was er auf der politischen Bühne da gerade erklärt hat.
Er hat das erklärt und jetzt erinnern wir uns vielleicht nochmal an den Beginn unseres Interviews, Herr Hopf, als ich gesagt habe, Wir kriegen gebündelt, plötzlich mitgeteilt. Die New York Times spricht von CIA-Laboren. Macron geht hin und spricht von NATO-Truppen. Das hat hinterher der Gabriel sogar aufgegriffen. Ne? Also man müsste auch mal überlegen, NATO-Truppen, also Gabriel, der ehemalige SPD-Vorsitzende, für die Leute, die ihn sonst nicht kennen, der hat das aufgegriffen. Und dann kommt noch dieses Taurus-League, wo man überlegt, wie man also mit einem Taurus diese Kertschbrücke angreifen kann. Ohne dass man uns das in die Schuhe schiebt. Das heißt, man geht also hin und überlegt, wie man Nebelkerzen werfen kann, um nicht irgendwie als Kriegspartei identifiziert zu werden. Mhm. All das ist von dieser Öffentlichkeit komplett ruhig aufgenommen worden. Da geht man hin und auf einmal gibt es einen Korrektivartikel. Und ich kann Ihnen sagen, ich darf mich hier outen, ich bin so ein Altlinker, ich finde den Helmut Schmidt toll, ich finde Willy Brandt und Herbert Wehner toll, also ich habe mit der AfD wirklich so gar nichts zu tun. Aber man geht jetzt hin und Sie haben letztens mit Frau Guerreau auf Ihrem Kanal darüber gesprochen, diese Wannsee-Konferenz, diese angebliche Wannsee-Konferenz 2.0, ein Schlag ins Gesicht aller Opfer von damals, die Opfer dieser echten Wannsee-Konferenz geworden sind. Und wenn Sie es heute lesen auf LinkedIn, wird immer noch dazu aufgerufen, dass Millionen gegen rechts auf die Straße gehen. Herr Hopf, dann verstehe ich die Welt wirklich nicht mehr. Ganz ehrlich, dann verstehe ich sie nicht mehr. Ja, dann muss ich doch fragen, okay, wir haben hier eine reale Gefahr, eine reale Kriegsgefahr. Das heißt, kommt es dazu, dass irgendeiner so idiotisch ist, wenn die Amerikaner sich zurückziehen? Das können Franzosen sein, das können Briten sein, das können Deutsche sein. Und sagen, wir nehmen die Reichweitenbegrenzung weg und schießt doch mal nach Russland. Treff doch mal, Herr Kiesewetter spricht davon, also Ministerien zu treffen, etc. pp. Das muss man sich vorstellen. Dann möchte ich sehen, wie dann also die Reaktion, ob das Putin ist oder einer der anderen Oligarchen, die ihn dazu drängt, dann haben wir den Krieg hier. Und das ist, ich habe lange gebraucht, bis ich dieses letzte Puzzlesteinchen für mich persönlich herausgefunden habe, um das zu begreifen, warum die Leute so still sind. Und da bin ich fündig geworden bei Harold Pinter. Harold Pinter ist der britische Nobelpreisträger in Literatur und er hat 2005 in seiner Nobelpreisrede von Hypnose gesprochen. Die Leute sind hypnotisiert. Und sein Freund John Pilger, das ist ein australischer Journalist, der über 90-jährig letzten Dezember 2023 verstorben ist, hatte ihn gefragt, Pilger hatte die Leni Riefenstahl, diese Propagandafilmerin des Dritten Reichs von Adolf Hitler, hat er kennengelernt. Und hat sie gefragt, hör mal, war das alles von oben vorgegeben eigentlich, was du da an tollen Filmen, an Propagandafilmen gemacht hast? Hat sie gesagt, nein, war es nicht. Das ist von unten. Die Leute haben es dankbar wie ein Schwamm aufgenommen und sie sprach von der unterwürfigen Lehre. Und dann hat der John Pilger den Pinter, mit dem er befreundet war, gefragt, sagt er, hör mal, ist das dasselbe, was du mit Hypnose in deiner Nobelpreisrede gesagt hast, angedeutet hast? Dann hat er gesagt, das ist dasselbe. Die unterwürfige Lehre und die Hypnose sind dasselbe. Und das ist dann für mich so ein Stück weit, und schlaue Leute gewesen, wo ich gedacht habe, okay, da ist dann was dran. Das heißt, Sie kennen das, Sie haben mit der Frau Guerreau auch über Chomsky gesprochen, aber Sie kennen das aus der Psychologie nach dem Wahrheitseffekt. Wenn das Gehirn, selbst eines kritischen Menschen, etwas für unrichtig hält und nach dreimaliger Wiederholung fängt es an, ein Stück weit das zu glauben, was da immer wieder an Informationen auf den Menschen oder das Gehirn einprasselt. Und wenn Sie dann zurückdrehen einmal, dass der Putin irgendwann mit Standing Ovations bedacht worden ist im Deutschen Bundestag und dass danach 7x24 Stunden pro Woche man hingegangen ist und hat Russland und Putin als Feindbild aufgebaut. Und das seit Mitte der 90er Jahre. Gibt es Leute wie hochkarätige Diplomaten wie George F. Kennan zum Beispiel, die das gesehen haben und damals schon gewarnt haben davor, das so zu tun. Und man hat also den Clinton damals schon gewarnt, dass die NATO-Osterweiterung der größte Fehler der Geschichte der USA in der Außenpolitik ist und des Westens ist. Und wenn man das alles mal zusammensieht und kommt dann, jetzt komme ich auf Ihre Ausgangsfrage zurück, und sagen, Herr Schindler, wieso werden wir vorbereitet? Dann wird das alles mehr oder weniger breitgetreten. Medial durch eine Presse, die das Ganze nicht nur unterstützt, sondern teilweise auch im Prinzip einen Bundeskanzler, der ja, ob er das nun echt meint oder nicht, also ich habe da meine Meinung zu, ich würde ihn gerne mal dazu befragen, ob er wirklich von seiner Richtlinienkompetenz gegenüber den Grünen und der FDP keinen Gebrauch macht und warum er das nicht tut oder ob es wirklich nur eine Show fürs Publikum ist. Das ist der Grund, warum ich denke, auf Juncker zurückkommend, ja, man probiert es aus, man sagt es den Leuten und wenn kein Aufschrei kommt und irgendwann ist diese Zwangsläufigkeit, jetzt hat der Putin uns angegriffen. Jetzt bin ich mal bei Tonkin in der Tonkin-Bucht oder seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen. Ob das dann ein Angriff ist oder ob der sich so in die Ecke gedrängt gefühlt hat, wenn die erste Taurus-Rakete, die mit deutschen Daten befüllt ist und Richtung Moskau fliegt, ob der dann zurückschlägt, ob es dann noch ein Angriff ist, das wage ich dann mal zu bezweifeln. Das ist der Grund und das sind die Gründe, warum ich denke, dass diese schreckliche Situation, in der wir uns befinden, und ich habe Eltern, die sind 1919 und 1920 geboren, meine Mutter hat den Untergang Kölns miterlebt in der Nacht vom 30. auf den 31. Mai 1942. Da war die Nacht der 1000 Bomber, der Bomber Harris hat da Köln Platz gemacht und am Ende des Krieges 1945 hatte die Kölner Innenstadt einen Zerstörungsgrad wie Nagasaki. Und das sind vielleicht auch Dinge, die mich dann geprägt haben, inklusive die Schule, dass ich gesagt habe, okay, muss das sein? Wollen wir wieder da hinkommen? Nein. Und dann kommt die Antwort, warum sehen das so wenige Leute? Und dann komme ich zu Pinter und Pilger, Hypnose und Riefenstahl, Hypnose, unterwürfige Lehre.
Ich würde das noch an zwei weiteren Punkten, die ich noch anfügen würde. Einmal die Dämonisierung des Gegners. Wir hatten das ja erlebt, dass beispielsweise Theaterschaffende, Sänger, Geigenspieler und so weiter, also viel Kultur aus Russland nicht mehr gewollt war. Ich kenne da eine Person, die ist sehr bekannt aus der klassischen Musik, die sagt, ich darf als Russin meinen Mund nicht aufmachen, sonst bin ich weg morgen. Ja, wenn ich nicht direkt quasi Putin als Reinkarnation Satans oder zweite Erscheinung Adolf bezeichne. Das gibt es nur diese Richtung oder weg. Also eine Dämonisierung, dann eine Dämonisierung der Person. Wladimir Putin ist, man überstürzt sich in teuflischen Satansbilder und natürlich immer der Hitler-Vergleich. Aktuell hat Donald Trump gerade wieder die Ehre, mit Adolf Hitler verglichen zu werden. Ich glaube, in der letzten Woche waren es über 400 Artikel, die jetzt noch in den letzten Zügen vor der US-Wahl versucht haben, ihn direkt mit Adolf Hitler zu vergleichen. Jetzt ist Putin gerade endlich mal kein Hitler-Vergleich bei mir. Und dann natürlich das ständige Zeigen und Propagieren von Waffensystemen im TV. Also wenn man sich Welt-TV anschaut, man ist eigentlich schon, wenn man sich das regelmäßig anschaut, ein Experte für sämtliche Waffensysteme, die einem da bis ins Detail und was auch den Wirkungsgrad angeht, immer wieder erklärt werden. Und das ist ja nichts anderes als eine Heranführung, eine Gemeinmachung mit den Instrumenten des Krieges. Ja. Und deswegen, ich bin da voll bei Ihnen, was Ihre Aussagen angeht. Kommen wir mal noch zu einer weiteren Frage. Sie sagen, die Amerikaner ziehen sich zurück. Donald Trump behauptet, wir werden es alle sehen, behauptet, er wird in kürzester Zeit, sollte er gewählt werden, den Krieg beenden. Meiner Meinung nach auch einer der Gründe, warum er verhindert werden soll, weil es Kräfte gibt, die ganz klar den Krieg weiterführen wollen. Angenommen, das ist so, wem nützt es dann also noch, sollte Deutschland mit anderen europäischen Ländern in einen Krieg mit Russland reingezogen werden?
Ich glaube, das muss man im etwas größeren Zusammenhang sehen. Schauen Sie doch mal, was mit Europa und Deutschland derzeit passiert. Wir stehen in der Tat, wenn man Herrn Kujat und anderen Leuten glauben mag, und das sind also meistens ja auch Stimmen, vernünftige Stimmen aus den USA wie Jeffrey Sachs und John Mearsheimer. Die sagen also hier, was passieren wird. Ich bin ja jemand, der diese Stimmen irgendwo zusammengetragen hat, für mich ein Bild gemacht hat und habe versucht, mit diesem meinem Bild ein Stück weit an die Öffentlichkeit zu gehen, um dort Aufklärung zu machen. Mehr mache ich ja nicht. Ich bin weder Aktivist noch sonst etwas. Wem nutzt das? Es ist eine gute Frage. Geopolitisch wird doch im Augenblick mit Europa ein für die USA, für die letzte verbliebene Supermacht, die so schön Herr Brzezinski in seinem Buch von 1997 beschrieben hat, wird auch Folgendes gemacht, dass wir zum einen zum Kriegsschauplatz werden, das heißt also ein lästiger Konkurrent wird ausgeschaltet. Und wenn Sie sich doch mal bitte die Wirtschaft anschauen, was da passiert ist in den letzten Jahren, dann war das doch mehr oder weniger BlackRock und Vanguard dominiert, also die großen Vermögensverwalter, die im Hintergrund sind. Deswegen also, ich glaube nicht, dass Herr Trump in der Lage ist, diesen Krieg zu beenden, gegen diese Leute. Ja, also das halte ich für albern. Und wenn ein General Minihan hingegangen ist, ein Vier-Sterne-General aus dem Pentagon, und hat also 2023 gesagt, dass man davon ausgeht, spätestens 2025 mit China im Krieg zu sein, Herr Hopf, dann werden Sie wissen, dass der Rückzug von Amerika hier aus Europa, so nach dem Motto, das müsst ihr jetzt selber regeln hier, ihr Europäer, das ist ja auch, ihr seid ja auch viel näher dran, dann mag das geopolitisch alles stimmig sein und richtig sein aus amerikanischer Sicht. Der Nutzen ist doch, liegt meines Erachtens auf der Hand. Wir haben ein Parteiensystem, was der Gestalt aussieht, dass wir haben eine Ampelkoalition und eine große Opposition von CDU, CSU. Und die Wirtschaftspolitik, die ich wahrnehme, unterscheidet sich in einem einzigen Punkt. Atomkraftwerke ja oder nein. Ansonsten ist das man sagt in Köln dasselbe in Grün. Und dasselbe in Grün ist vielleicht auch gar kein schlechter Vergleich, wenn Sie mal sehen, der Spiritus Rector im Wirtschaftsministerium ist. Da sitzt nämlich eine Staatssekretärin, die kommt von BlackRock, und zwar aus der Denkfabrik von BlackRock. Und als sie damals, und als, mir fällt der Name jetzt nicht ein, aber als sie damals installiert worden ist, gab es Beifall von Herrn Merz, der ja auch bei BlackRock war. Und hat gesagt, Correct. Super, also das ist doch super, ist, was für ein
eine
Zufall,
Kollegin.
Ne? Eine Kollegin. Und jetzt ist man, Sie sehen ja auch, Herr Hopf, dass die Grünen und die CDU, ich sag mal, bis auf diese eine Energiefrage, wo man sich allerdings zwangsläufig und ganz schnell wieder annähern wird, im Prinzip doch die gleiche Politik machen. Und die heißt America First. Die heißt schlicht und einfach America First. Hier werden wir schlicht und einfach, wird Europa ausgeknipst, Europa und der Wirtschaftsmotor Europa, Deutschland wird ausgeknipst. Also Sie sehen es an den Insolvenzen namhafter Leute. Sie sehen aber auch daran, dass die Leute, die es sich noch leisten können, ihr Geld und ihr ganzes Kapital, auch ihr Produktionskapital ins Ausland verschaffen. Entweder nach USA oder man geht nach Asien. Man geht also Richtung BRICS. Und wenn Sie das zusammennehmen, dann wissen Sie, wem das nutzt. Wem also auch diese Geschichte hier nutzt. Das heißt, Europa wird zum einen wirtschaftlich komplett geschwächt. Das ist meines Erachtens so weit, dass es fast irreversibel ist. Ich war jetzt auf einer arbeitsrechtlichen Weiterbildung und ich bin mit einem Beschäftigtendatenschutzgesetz, das ist ein Regierungsentwurf sondern ein Entwurf aus den beiden Ministerien Heil und Faeser. Wenn das umgesetzt wird, kommt es zu einer weiteren Erlahmung der Wirtschaft. Also man redet dauernd von Bürokratieabbau, das ist alles im Prinzip nur dummes Zeug. Und das ist kognitive Kriegsführung, den Leuten einfach Sand in die Augen zu streuen und die von den wesentlichen Problemen dieser Welt abzulenken. Das heißt, wir gehen wirtschaftlich den Bach runter und haben zeitgleich, und jetzt kommt natürlich auch, was kein Mensch da vernünftig hinterfragt, zeitgleich haben wir also hier die Kriegsgefahr. Auf der einen Seite heißt es, dass Putin uns 2030 angreifen wird. Und auf der anderen Seite eskaliert man es hier derartig, dass also der Krieg jetzt hier mehr oder weniger vor der Türe steht. Und dann habe ich mich des Weiteren gefragt, nochmal, wem nutzt es? Eine weitere Antwort möchte ich Ihnen gerne geben. Frau Esken hat nach diesen katastrophalen Wahlen für die Ampel, nach der Europawahl und den Wahlen in den Ostländern der Bundesrepublik Deutschland gesagt, die Ampel liefert. Wir sehen überhaupt keinen Grund, die Politik zu ändern. Also man verliert die Hälfte der Stimmen und die Ampel liefert und man sieht keinen Grund, die Politik zu ändern. Diese Gelassenheit, die hat auch vorher keiner gehabt. Ich habe jetzt eben mal Scholz mit Schmidt verglichen, aber ich bin ja auch Anwalt und dann sind mir zwei Artikel des Grundgesetzes eingefallen. Der erste Artikel ist der 115a Grundgesetz. Der Absatz 1 Satz 1 heißt, die Feststellung, dass das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen wird oder ein solcher Angriff unmittelbar droht, Verteidigungsfall, trifft der Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates. Das heißt, ich eskaliere. Putin sagt so, jetzt kriegt ihr nämlich das, was ihr braucht. Oder die Russen sagen, nicht, gehen wir mal von Putin weg. Die russische Regierung sagt so, wir wehren uns jetzt werden wir also eure Ministerien vielleicht auch angreifen. Und dann kommen wir zum 115h, Heinrich-Grundgesetz. Ich lese nochmal vor, Absatz 1, Satz 1. Während des Verteidigungsfalles ablaufende Wahlperioden des Bundestages oder der Volksvertretungen der Länder enden 6 Monate nach Beendigung des Verteidigungsfalles. Das heißt, die Gelassenheit könnte ja daher rühren, dass man genau weiß, was Sache ist. Denken Sie mal an Hollande und Frau Merkel, die schon 2015 bei den Minsker Verhandlungen hingegangen sind und haben gesagt, okay, wir wollten der Ukraine ja nur Zeit geben, dass die aufrüsten kann. Und nehmen wir mal weiter an, da ist also das Ziel entstanden, Russland zu schwächen, derartig zu schwächen, damit also der Weg gegebenenfalls für die USA nach Amerika weiter ist. Und dann gehen wir nochmal, machen wir eine weitere Annahme, dass man sagt, wie kriegen wir die Leute in Deutschland beruhigt durch eine Angst, die meines Erachtens nicht von der Hand zu weisen ist, also eine Angst gegen rechts, gegen Rechtsradikalismus, die ist da. Diese Angst ist da, die ist auch nicht ganz unberechtigt, wenn man mal an unsere furchtbare Geschichte denkt, aber wir stehen doch nicht vor der Machtergreifung einer AfD. oder einer Rollator-Truppe. Also auch da ist jemand hingegangen und hat also diese deutsche Angst, die es in keinem anderen Land gibt, die haben sie nicht in Italien. Der ganze Rechtsruck in Europa, das ist ja ein Rechtsruck, die haben sie nirgendwo, die haben sie nur hier. Und hier wird natürlich damit gespielt. Ja, hier wird gespielt, hör mal, der Adolf Hitler kommt zurück und wir werden also wieder in KZs gesperrt. Und dann bin ich bei der Bärbel Bohley, die gesagt hat, wir brauchen keine KZs und wir brauchen auch keine Gestapo und wir brauchen keine Stasi. Wir haben viel, viel feinere Mittel, also Leute unschädlich zu machen. Und zwar schlicht und einfach durch Ausgrenzung, soziale Demontage und die Leute im Prinzip also sozial, gesellschaftlich zu töten. Und dann komme ich nochmal vielleicht ganz zum Schluss von meiner Seite auf Ihre Frage, auf das fünfte Gebot, du sollst nicht töten, von unseren 10 Geboten unseres christlichen Abendlandes. Und da bin ich mal in einer Predigt gewesen in St. Wendel. Und da hat jemand gesagt, das war der Schulleiter eines Gymnasiums dort, der dort gepredigt hat, das war auch ein Priester, der hat gesagt, du sollst nicht töten. Das gilt auch für den Rufmord. Und dann sind wir bei Guerreau, dann sind wir nämlich bei Frau Guerreau und bei allen anderen Leuten, die es sich erlaubt haben, hier mal eine andere Meinung zu haben. Und dann muss man schlicht und sagen, du sollst nicht töten.
Mhm. Herr Schindler, jetzt, Sie warnen sehr eindringlich, Sie sind hier sehr klar in Ihrer Sprache. Jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt 1937 haben und Sie warnen vor dem Krieg, so könnte man das ja jetzt vergleichen, ja? Was machen Sie denn jetzt eigentlich? Ich meine, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, Sie sitzen irgendwo in Deutschland. Wenn Sie davon ausgehen, dass der Krieg kommt, was ist Ihre persönliche Entscheidung als Reaktion auf Ihre Vermutung?
Oh, das ist eine sehr persönliche Frage, aber ich will sie auch ehrlich beantworten. Ähnlich wie bei Corona spaltet ja auch die Frage, gibt es Krieg oder nicht Krieg, die Gesellschaft, Freunde und Familien. Und wir haben in meinem Familienkreis und in meinem Freundeskreis gibt es natürlich Leute, wo ich der Dissident bin. Das heißt, ich könnte jetzt für mich eine Entscheidung treffen, zu sagen, ich gehe fort. Wenn ja, wohin würde ich denn gehen wollen, Herr Hopf? Also wenn es wie Leute, also die viel mehr Ahnung davon haben, als ich sagen, es wird also entweder eine furchtbare konventionelle militärische Auseinandersetzung geben oder eine atomare, dann ist das im Prinzip fast das Gleiche, aber dann sieht Europa, besuchen Sie Europa, solange es noch geht, dieses Jahr einmal, dann sieht Europa also wirklich bald so aus wie 45. Also wäre Europa ja schon im Prinzip keine Option mehr. Da müsste man sich orientieren in Richtung Südamerika oder BRICS-Staaten, Asien oder was auch immer. Dadurch, dass ich aber hier Familie habe, auch erwachsene Kinder habe, hält mich sehr viel noch hier in unseren Breiten. Ich habe einen Zweitwohnsitz in Österreich und ich habe meinen Erstwohnsitz hier in Köln. Und das Einzige, was ich jetzt für mich sehe, was ich tun kann, ist, und ich sehe natürlich die Beschränktheit meines Rahmens einer Veränderung. Ich muss es seit 3 Jahren veröffentlichen auf LinkedIn. Ich habe auf Overton, Telepolis, bin ich hingegangen und habe zu diesen Themen geschrieben. Ich werde jetzt ein Buch schreiben über die verlorene Klage gegen den Verfassungsschutz und wie das Verwaltungsgericht Köln hingeht. Und meines Erachtens gegen jede Rechtsprechung auch des Bundesverfassungsgerichts die Meinungsfreiheit auslegt, dann gebe ich Ihnen eine ganz ernüchternde Antwort. Ich bleibe hier, aber notgedrungen. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie wäre es, wenn Sie jetzt 40 wären oder Anfang 40, Sie hätten kleine Kinder oder keine Kinder und Ihr Freundeskreis wäre überschaubar und Sie würden jetzt vor dieser Entscheidung Frage stehen, dann würde ich weggehen. Dann würde ich auf jeden Fall weggehen und ich würde allerdings nicht in die USA gehen, weil ich ja da ein Stück weit auch die Ursache des Übels sehe, sondern es würde mich dann eher hinziehen. Ich würde wahrscheinlich irgendwo in Asien versuchen, mein Glück als als Mensch, als Arbeitnehmer oder Unternehmer, der ich ja bin, zu finden und zu suchen.
Klare Antwort. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Schindler, für, ja, es ist sicher ein sehr unschönes Thema, aber trotzdem eines, bei dem wir nicht in altdeutscher Manier wegschauen können und sollten. Denn das Thema läuft nicht weg, sondern es ist ganz präsent, auch wenn wir es nicht fühlen, vor unserer Haustüre, mehr oder weniger. Ja, das ist nicht mehr weit weg und vor allem mit heutigen Waffensystemen gibt es sowieso keine Ländergrenzen mehr, sondern ich denke, es war ein Herr Medvedev, der erst gesagt hat, die interkontinentalen Atomraketen Russlands, er hat uns da quasi den Westen nochmal gewarnt. Ich meine, es waren 8 Minuten, die brauchen, wenn sie losgefeuert werden, um Europa einfach die Lichter auszuschalten, und zwar für alle Zeit. Ganz herzlichen Dank für das Interview.
Danke Ihnen für die Einladung, Herr Hopf. Dankeschön.